Unser heutiges Thema heißt Vorbereitung auf Versöhnung. Vorbereitung auf Versöhnung. Sicherlich beobachtet ihr auch die Nachrichten und kriegt so einiges mit. Ende Juli wurde in der Tagesschau zum Beispiel berichtet, Ernteausfälle durch Hitze und Flut. Ernteausfälle durch Hitze und Flut. Zuerst ein langer Winter, der sich dahingezogen hat, dann das Hochwasser und nun auch die Rekordhitze, hieß es. Für die deutschen Landwirte ist das Jahr 2013 ein schwieriges Jahr. Allein durch die Überflutung von Wiesen und Äckern entstand laut Bauernverband 350 Millionen Euro Schaden. Auch Focus Online berichtet jetzt in Bezug auf die Kartoffelernte, worin es heißt, allein in Bayern verbrennen Kartoffeln im Wert von 150 Millionen Euro auf den Kartoffelfeldern. Vielerorts fallen die Ernten in diesem Jahr wegen des extremen Winters dürftig aus. Die Preise einiger Lebensmittel werden entsprechend steigen. Erst war es zu nass, die Pflanzen konnten kaum Wurzeln schlagen und nun ist es zu heiß, die Pflanzen verdursten. Und auch der Regen, der jetzt in den letzten Tagen fiel, sei scheinbar immer noch viel zu wenig. Also keine guten Aussichten. Zumindest für die Landwirte. Auch beim Getreide gab es heftige Einbußen. An vielen Orten kam eben der Regen zu spät, viel zu spät. Oder ist auch bei weitem nicht ausreichend. Das sehen wir auch an den Maisfeldern, hat mir auch neulich ein Landwirt sein Leid geklagt, dass es um den Mais dieses Jahr ganz schlecht bestellt ist. Nun, es geht letztendlich nicht nur um die Landwirte und um deren Erträge, sondern es geht letztendlich auch, ob ein Land auf Dauer durchhalten kann, wenn Ernteausfälle da sind. Natürlich beziehen wir hier in Deutschland von allen möglichen Ländern der ganzen Erde irgendwelche Nahrungsmittel. Also deswegen fällt es jetzt in Deutschland nicht immer so sehr ins Gewicht, wenn mal was knapp ausfällt. Aber Ernteausfälle sind nicht schön. Und so wie Deutschland in diesem Jahr davon betroffen ist, das ist schon ziemlich heftig. Wenn wir jedoch jetzt unseren Blick nach Ägypten werfen, zu der Zeit, als Josef in Ägypten war, da gab es zur Zeit Josefs 7 Jahre lang eine Rekordernte. Die konnten die Ernte fast nicht einbringen, so viel Ernte gab es. Und danach folgten 7 ganz, ganz dürre, ganz magere Jahre, so dass große Not und großer Hunger ausbrach. Und wie gut war es doch, dass der Josef dem Pharao seine Träume deuten konnte und sagen konnte, bringt Ernte ein, so viel ihr könnt in den guten Jahren. Sammelt mindestens den 5. Teil, 20% von der Ernte, die ganzen 7 Jahre, dann können wir die 7 magere Jahre überstehen. Und in den 7 schlechten Jahren hatte Josef in der Vollmacht von Pharao jeweils 20%, das heißt den 5. Teil der Ernte erhoben und sie in großen Kornspeichern aufgespeichert. War sicherlich auch eine logistische Arbeit, die er da tun musste. Und jetzt in den schlechten Jahren, wo immer mehr die Not und der Hunger ausbrach, verkaufte Josef das aufgespeicherte Korn, die aufgespeicherten Nahrungsmittel. Josef war ja der zweithöchste Mann in Ägypten. Er kam ja gleich nach Pharao, so hoch war er. Ein hochrangiger Regent im ganzen Land Ägypten. Und er verkaufte Getreide an jedermann und auch an die vielen Menschen, welche von den umliegenden Ländern jetzt nach Ägypten drängten, weil sie Hunger hatten, weil sie der Hunger dorthin trieb, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Gott lässt eine 7-jährige Dürre, eine 7-jährige Katastrophe über den ganzen Orient kommen. So dass, wie es da heißt, alle Welt, da ist auch dieses ganze Gebiet gemeint, notgedrungen nach Ägypten hinabkommen musste, um Korn zu kaufen. Und diese Dürre, die müssen wir mal in einem ganz besonderen Zusammenhang erkennen und sehen. Wir müssen nämlich zunächst diese Dürre in Bezug auf die Brüder von Josef sehen. Kann das sein, dass man das diesbezüglich sehen muss? Ja, das kann ganz sicher sein. Und sicherlich habt ihr auch schon dieses Sprichwort gehört: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Und sie mahlen sehr, sehr präzise und niemand kann sie aufhalten. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Und genau dieses Sprichwort trifft auch für Josef und seine Brüder zu. Gott, der Herr, der führt durch eine Dürrekatastrophe, damit Josef und seine Brüder letztendlich wieder zusammenkommen. Das war Gottes Absicht mit der Dürrekatastrophe. Und somit trifft auch das ein, was wir in der letzten Predigt miteinander betrachtet hatten: Josefs Träume werden nun wahr. Vielleicht hätte Josef, und da können wir eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, seine Brüder nie wieder gesehen, wenn Gott nicht diese Dürre und diese Hungersnot geschaffen hätte. Sicherlich wäre es auch nie in dieser Weise dazu gekommen, dass seine Brüder letztendlich ihre Knie vor Josef gebeugt hätten. Nicht, weil Josef es sich so sehr gewünscht hat oder weil er etwas Besseres sein wollte, sondern weil Gott, der Herr, es dem Josef im Traum geoffenbart hatte, dass es nämlich genauso kommen wird. Und als nun seine Brüder von ihrem Vater Jakob beauftragt wurden, vom Lande Kanaan nach Ägypten hinabzuziehen, um Korn zu kaufen, damit sie überleben können, da fielen diese Brüder dem dortigen ägyptischen Herrscher zu Füßen. Sie fielen vor ihm nieder. Und sie wussten nicht, dass es ihr eigener Bruder war, dass es Josef war, vor dem sie niederfielen. Ihr eigener Bruder! Das wussten sie nicht, dass er dieser hohe Regent ist. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie wussten nicht, dass sie es mit Josef zu tun haben. Natürlich müssen wir auch sehen, Josef, der sah aus wie ein Ägypter. Der hatte wahrscheinlich diese ägyptische Haube drauf, die man auch von den Bildern von Pharao kennt. Oder diese Haarpracht einfach, diese ganz entstellte, wie es die Hebräer gar nicht hatten. Er hatte die ägyptischen Kleider an. Er hatte wahrscheinlich auch die ägyptische Sprache erlernt. Er war nicht mehr zu erkennen als ein Hebräer. Er war nicht mehr zu erkennen als ein Mann vom Lande Kanaan. Josefs Brüder erkannten ihn nicht. Aber Josef erkannte seine Brüder. Und in Vers 9, da lesen wir in Kapitel 42, Vers 9: Und Josef gedachte der Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Also das, was ihm der Herr gezeigt hatte im Traum. Und jetzt sah er, dass sich alles ganz genau so erfüllte, wie es ihm Gott im Traum geoffenbart hatte. Und jetzt möchten wir noch weiter auf Josefs Brüder zu sprechen kommen. Und da möchte ich auf den ersten Punkt eingehen, den wir benennen: von der Sünde eingeholt. Von der Sünde eingeholt. Wie ich schon sagte, man kann diese Dürrekatastrophe und Hungersnot aus verschiedenen Richtungen beleuchten. Einerseits wird uns darin gezeigt, dass Gott durchaus das zustande bringt, was er auch offenbart, was er dem Josef im Traum geoffenbart hat, und auch diese Träume von Pharao, dass Gott das zustande bringt. So wie auch wir wissen dürfen, dass Gott genau auch das zustande bringt, was er uns hier in seinem geschriebenen Wort offenbart, was er uns zeigt. Er wird alles ganz genau so erfüllen, und vieles hat sich schon erfüllt und vieles wird sich noch erfüllen. Und auch das, was uns Gott im persönlichen Leben zeigt, das wird er tun. Zum anderen sehen wir in dieser Dürre- und Hungerskatastrophe, dass diese Dürre auch eine Ursache hatte. Und was war die Ursache? Die Ursache, die können wir ganz deutlich darin sehen, dass es die Sünde von Josefs Brüdern war. Und genau auf diese Sünde hatte Gott reagiert. Wenn auch nicht sofort, es vergingen viele Jahre zwischendrin, aber Gott hat es gesehen und er hat reagiert. Denn hier wurde nicht irgendjemand misshandelt, hier wurde nicht irgendjemand in die Zisterne geworfen, hier wurde auch nicht irgendjemand als Sklave an die Ägypter verkauft. Nein, sondern es war Josef, der Sohn des Segensträgers Jakob, der erstgeborene Sohn von Jakobs Frau Rahel. Und wenn ihr euch noch daran zurückerinnern könnt, als damals Jakob bei seinem Schwiegervater war, bei Laban, da hat er zuerst die Rahel gesehen und das war eigentlich diese Frau, die er haben wollte. Nur Laban hat ihn dann mit Lea betrogen und mit den Kebsfrauen, also mit den Nebenfrauen, bis er dann auch Rahel bekommen hatte. Und Rahel hatte lange keine Kinder bekommen. Sie war ja unfruchtbar zunächst, der Herr hatte sie unfruchtbar gemacht. Aber später hatte sie doch noch einen Sohn bekommen und das war der Josef von seiner geliebten Frau Rahel. Deswegen hatte Jakob auch den Josef so besonders lieb. Was natürlich auch nicht ganz recht war vor den anderen Brüdern. Aber er war eben der Sohn von seiner geliebten Frau Rahel. Und nachher kam noch ein weiterer Sohn, das war der Benjamin. Und an dessen Geburt ist ja die Rahel dann auch gestorben. Sie ist sehr früh gestorben. Aber das waren eigentlich diese zwei Söhne, an die sich Jakob ganz besonders geklammert hatte. Und Josef wäre eigentlich derjenige gewesen, der den Segen von Jakob hätte bekommen müssen. Aber dieser ist in die Zisterne geworfen worden und nach Ägypten hinabverkauft worden, der eigentliche Segensträger, der den Segen Jakobs ererben sollte. Und weil Jakob den Josef so sehr liebte und sein Herz so sehr an ihm hing, verkraftete er es ja beinahe auch nicht. Als die anderen Söhne sagten, ja, der Josef, den gibt's gar nicht mehr, weißt du, wir haben da das Kleid von ihm und wir haben das gefunden auf dem Feld und das ist mit Blut getränkt, wahrscheinlich haben ihn die wilden Tiere zerrissen und zerfressen und er lebt wahrscheinlich gar nicht mehr. Josef ist tot, musst dich damit abfinden, Vater. Und Jakob ist beinahe dran gestorben, er hat es fast nicht verkraftet. Von Jakob war es natürlich nicht so gut, dass er den Josef so sehr liebte und bevorzugte. Doch von den Brüdern war es eine große Sünde, den Josef einfach als Sklave zu verkaufen, nach Ägypten hinab und den Vater zu belügen und zu sagen, dass Josef tot sei. Was für eine Sünde. An der Stelle möchte ich uns einmal fragen, ob es eigentlich jedem von uns bewusst ist, dass Sünden entsprechende Folgen haben. Ist es dir schon bewusst, dass Sünden entsprechende Folgen haben? Und dass Sünden wie ein Sauerteig sind, sie das ganze geistliche Leben durchsäuern können, aber auch eine ganze Gemeinde durchsäuern können. Und wir müssen es wissen, Sünden, die sind nie keine Privatangelegenheit. Ja, ich sündige halt, aber das geht ja die anderen nichts an. Nein, wenn du in Sünde lebst, dann steckst du die anderen automatisch an mit deinem Sauerteig. Auf irgendwelche Art und Weise. Sünde ist keine Privatangelegenheit. Auch du kannst mit deiner Sünde einen ganz, ganz miserablen, schlechten Einfluss ausüben auf Glaubensgeschwister und sie auch andere mit ins Verderben ziehen. Oder am Wachstum verhindern. Habt ihr es auch schon erlebt, dass manche Sünde auch im persönlichen Leben fast eine Katastrophe hinter sich herzieht? Oder dass uns Sünde in einen Zustand geistlicher Dürre hineinführen kann? Ja, da hat man keine Lust mehr an Gottes Wort. Man hat keine Lust mehr an der Gemeinde. Man hat keine Lust mehr an den Gottesdiensten. Man möchte nicht mehr die Bibel lesen, wenn man so sehr von anderen Dingen, die Gott nicht gefallen, von Sünde vereinnahmt ist. Gerade wir in unserer heutigen Zeit, wir müssen wirklich so wachsam sein. Es gibt so viele Verführungskünste von Satan. Wir haben in diesem Land auch alle Freiheiten, wir haben so viele Möglichkeiten. Man kann sich so vielen anderen Dingen hingeben. Und man sieht nicht überall hinter die Kulissen, was jeder im Persönlichen treibt. Aber wir müssen es wissen, dass uns Sünde niemals in einen guten Zustand bringen kann. Niemals. Vielleicht mag es dich für 2-3 Minuten beruhigen oder dass du glücklich bist, kurze Zeit, wo du die Sünde auslebst. Oder bis die Sünde in deinem Leben gegriffen hat. Aber sie wird dich niemals in einen guten Zustand versetzen. Sondern wir werden nachher wohl eher ein schlechtes Gewissen haben, wenn die Sünde ausgelebt ist. Und wir werden auch uns nicht gut vor Gott fühlen und wir werden auch Gott betrübt haben und vielleicht sogar auch andere Menschen mit in unsere Sünde hineingezogen haben und auch sie betrübt haben. Und bei normalem Empfinden wird sich ein Kind Gottes auch über Sünde schämen, wenn man noch normal empfinden kann. Und bei normalem Empfinden wird man auch letztendlich mit sich selbst völlig unzufrieden sein, weil man eben wieder versagt hat, weil man auf die Sünde hereingefallen ist. Und wie schnell entsteht Lustlosigkeit? Vielleicht möchte man auch gar nicht mehr aufstehen, denkt man, dann sündige ich halt immer weiter. Man hat gar nicht mehr die Freude, den Kampf aufzunehmen und Gott wieder an der Hand zu ergreifen. Wie schnell entsteht eine Dürre im geistlichen Leben? Liebe Freunde und Geschwister, vor der Sünde müssen wir uns fürchten, denn Sünde ist keine Bagatelle, sondern wir sollten uns auch vor den Folgen der Sünde fürchten. Und es stimmt einfach nicht, was uns der Teufel immer wieder einflößen will. Ach, das macht doch nichts, das kannst du ruhig machen, das tut doch nichts. Das kannst du dir schon erlauben. Nein, das kannst du dir nicht erlauben. Es macht eben sehr viel aus und es betrübt deinen Herrn und Gott. Es betrübt den Heiligen Geist und es betrübt auch unser Gewissen. Und Gott will nicht unsere Sünde, sondern er will unsere Heiligung. Nach 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Oder wie es der Herr Jesus selbst im hohen priesterlichen Gebet zum Vater gebetet hat, als er hier auf Erden war und den Vater gebittet hat in diesem Gebet, als er für seine Jünger eingetreten ist, heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. In dieser Wahrheit heilige sie, Vater im Himmel. Und genau so steht der Herr Jesus als unser erhöhter hohen Priester heute für dich und für mich im Himmel vor dem Vater ein. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit und deshalb müssen wir uns mit der Wahrheit beschäftigen. Wenn wir nicht das Wort aufnehmen, dann können wir auch nicht geheiligt werden von Gott. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Doch denken wir nur nicht, nur wenn wir das Wort Gottes betrachten oder wenn wir es hören und mal im Gottesdienst sitzen, dass es dann ein Automatismus wäre, dass wir geheiligt werden. Ja, Gott wird schon machen. Nein, er wird es nicht machen. Denn Gott will deine ganze Anstrengung, er will deine ganze Liebe, er will deine ganze Kraft, wie wir es auch vorhin gehört haben aus Markus 12. Er will dein ganzes Bemühen. Er will kein laues und träges Herz und er soll dich heiligen. Das funktioniert nicht. Er will dein ganzes Wollen und dann wird er es auch mit tun. Deine Anstrengung, deine Bemühung, das will Gott sehen. Und am Ende hat er es doch vollbracht. Aber er will, dass wir Gottes Wort aufnehmen, dass wir es verinnerlichen, dass wir es im Glauben festhalten, in einem guten und feinen Herzen bewegen und es dann in liebender und gehorsamer Weise zur Ausführung bringen. Da hat Gott Freude daran. Lass uns das nicht ausreden vom Teufel, dass es egal wäre, was wir in unserem Herzen bewegen und was wir denken und was wir tun. In Johannes 14, Vers 23 sagt der Herr Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Da ist die ganze Fülle Gottes da, wenn man dahin ausgerichtet ist, Gottes Wort zu befolgen. Gottes Wort befolgen hat Heiligung zur Folge und innigliche Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, da ist die Fülle gegeben. Und das bringt Freude mit sich. Der Teufel sagt dir vielleicht, ja, Gott, der möchte dich da in irgendeinen Zwang reinführen oder der möchte dir die Freude, den Spaß verderben. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wahre Freude wird da sein, wo man Gottes Wort befolgt, wo man sich Gott hingibt. Im Befolgen von Gottes Wort kann man es erfahren, was Gottseligkeit bedeutet. Vielleicht kann es mancher von uns berichten, was es heißt, gottselig zu sein. Gottseligkeit ist etwas Wunderbares. Nun, wir hatten es von Josefs Brüdern und von ihrer Sünde. Die Brüder von Josef, die hatten keine Gottseligkeit erfahren. Über viele Jahre nicht. Denn denen ging es anschließend nicht mehr so gut. Sondern was hatten sie erfahren? Sie hatten wahrhaftige Dürre erfahren, im wahrsten Sinn des Wortes. Auch im Materiellen. Und die Dürre, die damit und die damit verbundene Hungersnot hatte sie dorthin getrieben, wohin sie ihren Bruder Josef verkauft hatten. Genau dahin wurden sie getrieben, durch die Dürre, durch ihre Folge der Sünde, nämlich hinab nach Ägypten. Und wenn man das mal auf der Karte betrachten würde, das war nicht der nächste Weg nach Ägypten hinab. Da musste schon was Heftiges kommen, dass man sich mal so weit fortbewegt hatte zu damaliger Zeit. Eine Wegstrecke nach Ägypten, also von Kanaan nach Ägypten, lag bei ca. 450 bis 500 Kilometern. Das hieß zu damaliger Zeit eine Reisezeit von ca. 3 Wochen, wenn es gut lief. 3 Wochen mal nach Ägypten hinab schnell. Und dann wieder hinauf, dann schon 6 Wochen vorbei, ohne Aufenthalt. Zudem war es nicht ganz ungefährlich, um womöglich in Ägypten als Sklave verknechtet zu werden, weiß man nicht, was die Ägypter so alles machen, oder mit dem erworbenen Vorrat aus Ägypten dann unter Diebe und Räuber zu fallen und so weiter. Nun, das war jetzt vielleicht ein etwas langer Vorspann, doch wir wollen jetzt mehr auf den Kern dieser ganzen Sache zu sprechen kommen. Auch wir müssen ja wissen, was wir morgen, wenn wieder unsere Woche losgeht, mit dieser Sache von Josef in unserem persönlichen Glaubensleben anfangen können. Somit müssen wir zunächst erkennen, wenn Gott es zulässt, dass man in mancherlei Probleme und Nöte hineinkommt, dann müssen wir auch auf eine andere Seite wachsam werden. Was geschieht dann normalerweise? Ja, man wird sich vielleicht zunächst fragen, weshalb komme ich jetzt in diese Situation? Was hat mir diese Sache zu sagen? Möchte mir Gott etwas mit dieser Sache sagen? Man wird seine Gedanken, seine Motive und seine Handlungen schon auch bei Gelegenheit hinterfragen. Habe ich vielleicht etwas verkehrt gemacht? Was ist verkehrt gelaufen? Habe ich nicht nach Gottes Wort gehandelt? Habe ich aus verkehrten Motiven gehandelt? Wollte ich mich vielleicht selbst verherrlichen? Oder habe ich Gottes Willen nicht respektiert? Oder habe ich sogar Gottes Geboten und seinem Willen den Rücken zugedreht und gar nicht danach gefragt? Das wäre noch schlimmer. Bin ich in groben Sünden gewandelt? Fragezeichen. Natürlich möchte ich es auch an dieser Stelle betonen, dass nicht alle unsere Nöte oder Schwierigkeiten oder Krankheiten, die wir haben, auf Sünde beruhen müssen. Das wäre nicht richtig, wenn man das sagen würde. Nein, es können eben auch Glaubensprüfungen sein, die Gott auf uns zukommen lässt. Wo Gott auch deinen und meinen Glauben prüft, bleibst du wirklich dran an der Sache? Meinst du es wirklich ernst mit dem, wo ich dich hineingestellt habe? Oder läufst du gleich bei der nächsten Anfechtung davon? Aber es ist eben auch gut zu prüfen, ob nicht doch irgendwo eine Sünde war oder ob etwas verkehrt gelaufen ist. Und Gott kann uns in bestimmten Situationen eben zum Nachdenken und somit auch zu einer gewissen Läuterung führen. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Und sicherlich können es auch viele unter uns bestätigen. Und gerade den Brüdern von Josef, wie sehr lag ihnen doch ihr verkehrtes Handeln mit Josef immer noch auf dem Gewissen. Wir müssen das mal überdenken. Die haben den Josef mit 17 Jahren nach Ägypten hinabverkauft. Lesen wir in 1. Mose 41, 18. Und als Josef dann später vor dem Pharao stand und seine Träume deutete, da heißt es, da war er 30 Jahre alt. Da waren 13 Jahre vergangen. Nach 1. Mose 41, 48. Und als nun seine Brüder zu Josef oder nach Ägypten hinabkamen und vor Josef niederfielen, da waren mindestens nochmals 7 Jahre vergangen, weil die 7 guten Jahre ja im Vorlauf waren. Also waren mindestens 20 Jahre vergangen. Und jetzt war Josef mindestens 37 Jahre alt. 20 Jahre hat er seine Brüder nicht mehr gesehen. 20 Jahre weg von der Heimat. 20 Jahre vergangen. Somit auch kein Wunder, dass seine Brüder gar nicht daran dachten, dass das jetzt Josef sein könnte, der hier vor ihnen steht. Und jetzt waren sie vor Josef und wir lesen in unserem Text, Josef sprach hart mit seinen Brüdern und er war streng, als er sie erkannt hatte. Und obwohl er ihre Sprache verstand, redete er über einen Dolmetscher mit ihnen und sprach, ihr seid Kundschafter, die hierher gekommen sind. Ja, heute würde man vielleicht sagen, nicht ihr seid Kundschafter, sondern heute würde man sagen, ihr seid Spione. Ihr seid hierher gekommen, um das Land auszuspionieren. Euch traue ich nicht. In jüngster Zeit würde man in den USA sagen, ihr habt euch mit Snowden verbündet. Ihr wollt unsere Daten ausspionieren und alles verpfeifen. Oder ihr seid vom Geheimdienst eines anderen Landes und ihr wollt unsere Daten klauen. Irgend sowas würde man den Brüdern von Josef heute anheimstellen. Doch sie bezeugten dem Josef in aufrichtigster Weise, dass sie keine Kundschafter sind. Sie verteidigten sich und sprachen, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, um Speise zu kaufen. In Vers 11 lesen wir, dass sie sagten, wir sind alle eines Mannes Söhne, wir sind redlich, deine Knechte sind niemals Kundschafter gewesen. Sowas haben wir nie gemacht. Vers 13 lesen wir, wir deine Knechte sind 12 Brüder eines einzigen Mannes Söhne im Lande Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist gegenwärtig bei unserem Vater und einer ist nicht mehr vorhanden. Was denkt ihr, wie sich Josef gefühlt haben muss, als sie das ihm sagten? Als sie ihm das so aufdrängten und einer ist nicht mehr vorhanden. Dem sind wahrscheinlich schon hinten die Tränen runtergekullert. Wie sehr muss es denn Josef geschmerzt haben? Da sieht er seine Brüder und sie wissen nicht, dass er tatsächlich vor ihnen steht. Und einer ist nicht mehr vorhanden. Als ein paar Jahre vorher Josefs erster Sohn geboren wurde, da nannte er diesen Sohn Manasse. Warum nannte er ihn Manasse? Weil Manasse heißt, der vergessen macht. Josef wollte sich mit der Vergangenheit abfinden und er sagte, Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters. Er hat es einfach zurückgestellt und hat es an Gott abgegeben. Deswegen hieß er seinen ersten Sohn Manasse. Und Josef wollte irgendwo auch inneren Frieden. Wir können uns vorstellen, wie lange er vielleicht auch mit Gott darüber geredet, vielleicht auch gehadert hat, aber er musste sich ja damit abfinden, dass es so war, wie es war. Und er konnte in Ägypten nicht einfach davonlaufen, er war ein erkaufter Sklave. Aber sicherlich wollte er auch im Frieden sein mit Gott und letztendlich auch mit seinen Brüdern. Und Josef erkannte, wie gut es Gott mit ihm meinte und wie sehr er von Gottes Güte umfangen wird. Doch nun stehen seine Brüder direkt vor ihm. Und jetzt muss er diese ganze Vergangenheit nochmals vor Augen halten und muss diese ganze Sache nochmals aufarbeiten. Und bedenken wir, wenn Josef seinen Brüdern nicht hätte vergeben können, dann hätte er sie auf der Stelle umbringen lassen können. Er hätte die Macht und das Recht dazu gehabt. Doch Josef wollte seine Brüder in ihre persönliche Hinterfragung bringen. Er wollte sie aufrütteln und ihnen die Vergangenheit nochmal vor Augen stellen. Und genau das hatte Josef natürlich auch durch Gottes Wirken auch geschafft. Somit blieb Josef hart, obwohl er sicherlich in seinem Herzen voller Güte war. Aber er blieb äußerlich hart und sagte zu seinen Brüdern in Vers 14, es ist so, wie ich euch gesagt habe, ihr seid Kundschafter. Und daran will ich euch prüfen, so wahr der Pharao lebt, sollt ihr von hier nicht fortgehen, es komme denn euer jüngster Bruder hierher. Schickt einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr aber sollt in Haft behalten werden. So wird es sich herausstellen, ob ihr mit der Wahrheit umgeht. Wo aber nicht, dann seid ihr Kundschafter, so wahr der Pharao lebt. Vers 17. Und er tat sie alle zusammen in Verwahrung. 3 Tage lang hat er mal seine Brüder alle ins Gefängnis gesteckt. 3 Tage lang. Und genau jetzt in dieser Situation, da machten sich die Brüder von Josef unendlich viele Gedanken. Sie haben gedacht, was ist jetzt passiert? Was will dieser Mann von uns? Was hat er denn für Probleme? Warum ist uns jetzt solches widerfahren? Was geschieht uns hier? Warum wollte uns dieser strenge ägyptische Herrscher nicht glauben? Warum wollte er so viele Beweise? Und warum will er ausgerechnet unseren jüngsten Bruder sehen, der des Vaters Liebling ist, den Benjamin? Können wir uns vorstellen, wie viele Gedanken ihnen plötzlich durch den Kopf rasten, auch in diesen 3 Tagen, wo sie Zeit hatten, nachzudenken im Gefängnis. Unvorstellbar. Doch nun kam es ihnen wieder ganz genau in den Sinn, was vor circa 20 Jahren alles abgelaufen ist. Ja, die Sache mit Josef, das ließ ihnen keine Ruhe. Es war Sünde und sie war nicht bereinigt. Wie auch? Es war ja keine Möglichkeit mehr. Es lag über ihnen diese Vergangenheit, diese 20 Jahre und diese Sache mit Josef, die lag auf ihrem Gewissen wie ein schwarzes Tuch. Und das muss sie sehr belastet haben. In Vers 21 lesen wir, sie sagten aber zueinander, wahrlich, das haben wir an unserem Bruder verschuldet, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Erbarmen anflehte. Das ist ihnen noch genau in Erinnerung gewesen. Wir aber hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Not über uns gekommen. Das konnten sie ganz genau mit dem jetzigen Zeitpunkt verbinden. Vers 22, Ruben antwortete und sprach zu ihnen, habe ich es euch nicht gesagt, ihr solltet euch an dem Knaben nicht versündigen? Ja, Ruben hat damals noch gewarnt, aber das hat auch nicht geholfen. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Darum seht, nun wird sein Blut gefordert. Das haben sie geglaubt, dass jetzt Gott eingreift. Vers 23, sie wussten aber nicht, dass Josef sie verstand. Denn er verkehrte mit ihnen durch einen Dolmetscher. Also fast alle waren sich in dieser Situation einig. Das, was wir jetzt erfahren, das hat etwas mit damals zu tun. Mit dieser Sünde, die wir getan haben. Und da gingen Gedanken und Überlegungen hin und her. Sicherlich jetzt auch viel Reue. Sie haben sicherlich bereut. Aber sie... Es kam einfach alles, wurde wieder an die Oberfläche gespült. Alle Motive und Vergehen von damals. Jetzt war diese ganze Sache wieder aufgespült und es stand ihnen alle vor Augen, was sie da getan hatten. Und was sie nicht wussten, das war, dass derjenige, den sie damals gestoßen hatten, dass derjenige jetzt in ihrem Gewahrsam zuhörte. Und alles, was sie sagten, verstand. Vielleicht durch die Gefängnisgitter hindurch, wissen wir nicht. Josef hat sicherlich heftig gelauscht, was sie gesagt haben untereinander. Ist es nicht auch so in deinem und meinem persönlichen Glaubensleben? Wenn wir in Situationen kommen, wo wir unsere Gedanken, unsere Motive und unsere Handlungen überdenken, ob dieses oder jenes richtig war, was wir getan haben, dann ist immer einer da, der uns zuhört. Wenn wir vielleicht auch manchmal meinen, er würde uns nicht hören oder er würde uns nicht verstehen, aber ist immer da. Das ist unser erhöhter Josef. Ich spreche hier von Jesus. Jesus ist es, der immer da ist und der deine ganzen Motive und deine ganzen Überlegungen des Herzens sieht und kennt. Und er wartet darauf, dass sie vor ihm ausgesprochen werden und dass sie zur Bereinigung kommen. Und dass Umkehr geschieht. Und wenn nötig, vor Menschen ausgesprochen werden, aber vordringlich unter sein Kreuz und Blut kommen. Kommen wir jetzt im zweiten Punkt zu der Vorbereitung auf Versöhnung. Die Vorbereitung auf Versöhnung. Äußerlich sah Josefs Handeln mit seinen Brüdern sehr, sehr hart und streng aus. Doch was die Brüder nicht wussten, das war es, dass Josef ihre Herzen prüfen und sie von ihrer Sünde überführen wollte. Er wollte ihnen das einfach nochmal vor Augen halten und Gott hat es gewirkt, dass ihnen das vor Augen stand, dass sie erkannt haben, was sie da falsch gemacht haben, damals an Josef. Vielleicht sieht auch für dich und für mich manches Mal Gottes Handeln sehr streng aus in manchen Situationen. Denken, warum lässt jetzt Gott so eine Situation auf mich zukommen? Oder warum lässt er mich jetzt quasi hier fast an die Wand fahren? Doch oftmals will unser himmlischer Vater auch damit erreichen, dass wir erkennen, was wir verkehrt gemacht haben. Oder dass unsere verhärteten Herzen wieder weich werden. Denken wir daran, als der Herr Jesus seinen 11 Jüngern nach der Auferstehung begegnet ist, da hat er seine Jünger gescholten als der auferstandene Herr. In Markus 16, Vers 14, da lesen wir, er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit. Als der Herr Jesus auferstanden war und seinen 11 Jüngern begegnet ist, schalt er ihres Herzens Härtigkeit. Und da sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Gott möchte keine verhärteten Herzen. Er möchte keine ungläubigen Herzen. Gott möchte Zugang zu deinem Herzen. Er möchte keine verhärteten Herzen, sondern er möchte weiche Herzen. Er möchte keine unreinen Herzen, sondern er möchte reine Herzen. Er möchte keine ungläubigen Herzen, sondern er möchte gläubige Herzen. Und kannst du dir vorstellen, wie oft du schon mit deinem verhärteten Herzen den Herrn betrübt hast? Ich möchte mich aber selber mit einschließen. Und er sagt uns in seinem Wort, wenn ihr heute seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Hebräer 4, Vers 7. Oft nimmt man diesen Vers gerade her, um Menschen zu Jesus einzuladen in Evangelisationen. Verstockt dein Herz nicht, gib dein Leben Jesus. Aber wisst ihr, dass dieser Vers vielmehr für Gläubige geschrieben ist? Heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn er dir zeigt, was du tun sollst, verstocke dein Herz nicht. Auf der anderen Seite wissen sicherlich auch viele Ungläubige nicht, wie sehr sie von Gott geliebt sind und wie sehr Gottes Liebe hinter ihrem Leben steht und wie sehr Gott sie immer wieder ziehen und erreichen möchte und wie sehr Gott darüber betrübt ist, wenn ein Mensch von Gottes Geist gezogen wird, wenn er die Wahrheit hört und vieles erkennt und Gott doch den Rücken wieder zuwendet und sagt, brauche ich gerade nicht, will ich gerade nicht. Warte ich noch. Es muss Gott unwahrscheinlich bekümmern. Sehen wir dies anhand von Josef. Er konnte später vor seinen Brüdern die Tränen nicht zurückhalten. Er musste sich sogar rumdrehen, weil er so sehr in Tränen ausbrach über das harte Verhalten seiner Brüder. Denn er wollte ja für seine Brüder nichts Schlechtes, wenn er auch nach außen hin etwas hart war. Er wollte sie auch nicht im Gefängnis lassen. Er wollte sie auch nicht verhungern lassen. Er wollte das Beste für seine Brüder. Er wollte, dass es ihnen letztendlich gut geht. Und er wollte, dass Versöhnung mit ihm und ihnen geschieht. Jedoch mussten sie den Zustand ihres Herzens erkennen. Und nach 3 Tagen Gefängnisaufenthalt behielt Josef den Simeon in Gewahrsam. Die anderen ließ er gehen. Die anderen ließ er mit gefüllten Kornsäcken unter der Bedingung ziehen, dass sie beim nächsten Mal ihren Bruder Benjamin mitbringen sollen. Das sollten die Brüder machen. Sie hätten sich gerne mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber sie mussten ja wieder nach Hause gehen. Und jetzt ließen sie den Simeon hier. Ungerne. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, da sie ja davon ausgehen mussten, dass sie nach einiger Zeit wiederum gezwungen sind, nach Ägypten hinabzuziehen, weil der Hunger ja kein Ende nimmt. Doch ihr Schrecken und die Verwirrung, die wurde noch größer, als sie unterwegs das Geld für das Korn, das sie ja den Ägyptern gegeben hatten, wieder in ihren Säcken fanden. Und als sie das gesehen hatten, auch später zu Hause bei ihrem Vater Jakob, da hatte sie aller Mut verlassen. Und sie hatten zitternd gefragt, heißt es in unserem Text, Warum hat uns Gott das getan? Jetzt kam diese Warum-Frage. Warum lässt Gott das zu in unserem Leben? Warum, warum? Und genau das ist heute auch die Frage vieler, vieler Menschen. Warum lässt Gott das zu? Und viele erkennen nicht, dass ihnen Gott etwas dabei sagen will. Dass Gott sie zur Umkehr bewegen will. Dass Gott sie zur Buße leiten will. Und wie wir anhand dieses ganzen Textes sehen, hat Gott wirklich gute Gedanken. Er hat so Gutes mit ihnen vorgehabt. Josef konnte am Ende zu seinen Brüdern sagen, in 1. Mose 50, Vers 20, ihr gedachtet zwar Böses wider mich, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und Gott hat es auch gut gemacht. Und ganz genauso steht aber auch über deinem und meinem Leben der wunderbare Satz aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, was wissen wir denn? Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken müssen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn wir daran festhalten, dann wissen wir, Gott meint es immer gut in unserem Leben. Wenn wir es auch zunächst nicht erkennen können. Nun, auch bei Josefs Brüdern sah es zunächst gar nicht so aus, als ob man es gut mit ihnen meinen würde. Denn als sie zu Hause angekommen sind, hatten sie es mit einem verzweifelten Vater zu tun, der sie auch noch beschuldigte und zu ihnen sagte, in Vers 36, ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr da. Simeon ist nicht mehr da. Jetzt habt ihr den auch noch zurückgelassen. Und jetzt wollt ihr auch noch den Benjamin als nächstes mitnehmen. Das geht mir zu weit, das verkrafte ich nicht mehr. Und wir können uns vorstellen, wie Jakob nun mit seinem grauen Haupt und Sorgen gequält war. Nur noch Anklage erhob. Jetzt soll er auch noch seinen letzten Liebling abgeben. Doch nicht auch noch den Benjamin. Das kann ja nicht sein. Jakob, der klammerte sich jetzt so sehr an den jüngsten Sohn, an Benjamin, weil er Josef nicht mehr da war. Aber wir sehen also auch in Jakobs Leben, dass er kein Mann war wie sein Großvater Abraham. Denn was hatte Abraham getan, als sein liebster Sohn von Gott gefordert wurde? Abraham hatte seinen Sohn, den Isaak, auch sehr geliebt. Es war ja sein einziger Sohn. Doch Abraham war bereit, den Isaak im Gehorsam auf den Altar zu legen und das Schwert zu ziehen. Jakob dagegen, der wollte seinen Sohn nicht loslassen. Doch Gottes Mühlen mahlen langsam und trefflich fein. Eines Tages war es eben soweit, die Dürre hat angehalten. Und die Hungersnot hielt an. In Kapitel 43, Vers 1 lesen wir, aber die Hungersnot drückte das Land. Die Hungersnot drückte das Land. Und bevor alle sterben, da geht man letztendlich lieber vielleicht mal doch auf die Bedingungen dieses ägyptischen Herrschers ein und lässt auch Benjamin mitziehen. Bevor er verhungert und bevor wir alle verhungern, dann geht man eben Benjamin dann doch mal mit. Und so ist es letztendlich auch mit allen Menschen, auch mit den Gottlosen. Oder diejenigen, die noch nicht von Gott errettet sind. Gott möchte nicht, dass die Menschen verhungern. Er möchte nicht, dass die Menschen verloren gehen. Und er sagt in Hesekiel 18, Vers 23, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. Hesekiel 18, Vers 23, oder habe ich etwa Gefallen am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehre und lebe? Das ist Gottes Wille für jeden Menschen. Und Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen und zu erretten. Und man fragt sich dann, warum wollen so viele Menschen ohne Jesus sterben? Warum wollen so viele Menschen ohne Jesus sterben? Warum wollen sie in ihrem Hunger bleiben und sich nicht sättigen lassen von Jesus? Warum wollen sie sterben und nicht leben? Doch lieber mal den Benjamin nach Ägypten nehmen und sich dort vom Brot sättigen. Denn der Herr Jesus, möchte, dass jeder zu ihm kommt und sich von ihm her sättigt. Denn er sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich bin das wahre Brot. Wie dumm muss ein Mensch sein, wenn er weiß, wo es das wahre Brot gibt, wo es das ewige Leben gibt, und er geht nicht darauf ein. Ja, mancher denkt, ich habe ja Zeit, ich kann das ja selber irgendwann bestimmen, aber weißt du, wir haben nicht immer Zeit. Im Buche Prediger heißt es, solches tut Gott im Leben von den Menschen 2 bis 3 Mal. Und wenn ein Mensch diese Situationen verspielt, dann kann es sein, er hat die Ewigkeit verspielt. Gott wirkt 2 bis 3 Mal in einem Leben eines Menschen ganz besonders. Und wenn der Mensch nicht drauf eingeht, dann hat er wahrscheinlich keine Chance mehr, um sich erretten zu lassen. Weil Gott lässt sich auf Dauer nicht betteln. Jesus ist gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Aber es kann ein zu spät geben. Jakob und auch Josefs Brüder, sie wussten es. Lieber gehen wir zu Josef, um Brot zu kaufen oder um Korn zu kaufen und nehmen auch den Benjamin hinab, als hier im Land die Kanaan zu verhungern und zu sterben. Und so zogen Josefs Brüder mit Benjamin hinab. Natürlich hatten Jakob ungern losgelassen. Und zunächst schien alles voller Rätsel und voller Traurigkeit. Und sie wussten aber nicht, dass sie dieses Mal in Ägypten die wunderbarsten Dinge erleben werden. Es ist ja auch in unserem Leben oft so, dass wir bis zum Äußersten manchmal gehen müssen. Oder dass uns Gott bis zum Äußersten gehen lässt. Und dann offenbart sich Gottes Güte in unserem Leben. Und als Josef die Brüder mit Benjamin sah in Ägypten, da sprach er zu seinem Hofmeister, schlachte, richte Essen zu, bereite das beste Essen zu. Es sollte ein großes Mahl in Josefs Haus stattfinden. Und er ließ die Brüder in sein Haus führen. Doch natürlich, die hatten immer noch ein schlechtes Gewissen und sie fürchteten diesen ägyptischen Herrscher und wussten nicht, was jetzt mit ihnen passiert und hatten Angst, dass man sie jetzt verklagt, weil sie beim letzten Mal das Geld noch vom letzten Mal das Geld noch in ihren Säcken hatten. Doch der Mann, der in Josefs Haus war, der sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist zu mir gekommen. Und er führte Simeon zu ihnen hinaus. Und dann heißt es in Vers 24, und der Mann führte die Männer in Josefs Haus und gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße wuschen, und gab ihnen ihren Eseln Futter. Und sie richteten das Geschenk zu, bis Josef kam zur Mittagszeit, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Vers 26, und als Josef nach Hause kam, brachten sie ihm das Geschenk, das in ihren Händen war, ins Haus und fielen vor ihm zur Erde nieder. Und jetzt fielen alle 11 Brüder vor ihm nieder. Genau das, was er in seinem Traum gesehen hatte. Vorher waren es nämlich nur 10. Und jetzt erkundigte sich Josef nach dem Vater dieser Männer und wie sie so zu Hause gehe. Und unter anderem sah jetzt auch seinen jüngsten Bruder, den Benjamin, welcher die gleiche Mutter hatte wie er. Vers 29. Als er aber seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin sah, seiner Mutter Sohn, fragte er, ist das euer jüngster Sohn, Bruder, von dem ihr mir gesprochen habt? Und er sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Wie sehr wurde Josefs Herz von diesem Augenanblick berührt. Und sicherlich konnte er es nicht verhindern, oder beinahe nicht verhindern, ihn von Herzen in seine Arme zu schließen. Endlich sieht er wieder seinen jüngeren Bruder. Jedoch gab er sich seinen Brüdern immer noch nicht zu erkennen. Wir lesen in Vers 30, danach aber zog sich Josef zurück, denn sein Herz entbrannte gegen seine Brüder. Und er suchte einen Ort auf, wo er weinen konnte, und ging in sein Gemach und weinte daselbst. Dann aber wusch er sein Angesicht und ging hinaus, nahm sich zusammen und sprach: Traget Essen auf, es ist alles bereitet. Die Ägypter und die Hebräer, die haben zwar an unterschiedlichen Tischen gesessen, aber Josef, der saß nahe bei seinen Brüdern, und der Benjamin, der wurde regelrecht verwöhnt, dem haben sie das Fünffache aufgetragen als den anderen Brüdern, weil es für Josef so wertvoll war, dass Benjamin jetzt auch dabei war. Vers 34 heißt es dann: Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm, also mit Josef. Sie hatten wieder ein wenig Mut gefasst und Vertrauen. Und an dieser Stelle sehen wir, wie freundlich und mit welcher Liebe Josef mit seinen Brüdern verfährt, obwohl sie ihn verkauft und verraten hatten. Genauso wie auch heute der Herr Jesus mit seinem Volk und Erbe Israel freundlich verfährt, obwohl sie ihn ans Kreuz geschlagen haben, obwohl sie ihn verkauft und verraten hatten. Doch wissen wir, dass auch auf Israel noch eine Zeit der Läuterung kommen wird, und das ist die große Trübsalzeit, und da werden sich viele fragen, was hat das für uns zu bedeuten. Doch wenn dann der Herr Jesus kommen wird, dann wird keine Frage mehr offen bleiben, und sie werden alle erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Damit wollen wir uns dann in der nächsten Predigt befassen. Heute haben wir uns angesehen, von der Sünde eingeholt und die Vorbereitung auf die Versöhnung. Und wenn wir hier die Güte und Freundlichkeit von Josef sehen und in paralleler Weise die Güte und Freundlichkeit unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, sollten wir dann nicht auch davon lernen, in ähnlicher Weise zu handeln, in ähnlicher Weise in Güte, vielleicht da, wo es nötig ist, ein Stück weit mit Strenge, aber im Hintergrund immer in der Güte und Liebe mit unseren Mitmenschen zu verfahren. Auch mit denen, die an uns schuldig geworden sind, dass wir ihnen in freundlicher und gütiger Weise begegnen. Wenn du siehst, wie freundlich und gütig der Herr mit dir umgeht, obwohl du vielleicht manches Mal Schläge verdient hättest, solltest du dir oder sollten wir uns von ihm hingezogen wissen, von dem Herrn Jesus, zu tiefer Liebe und zu tiefer Hingabe und unser Herzen ihm aufs Neue weihen. Amen. Beten wir noch. Danke, lieber Vater im Himmel, für dein Wort. Danke für das Leben von Josef. Danke für das Leben von Abraham, Isaak und Jakob, den 12 Stämmen Israels. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns auch darin so viel zeigst, wie du auch dieses Volk auch gerufen hast. Und wie du, Herr, auch so gnädig auch mit den Brüdern Josef verfahren bist. Und Herr, lass uns das wieder aufs Neue vor Augen stehen, dass Sünde keine leichtfertige Sache ist, sondern dass wir, Herr, uns fürchten lernen vor der Sünde, und Herr, dass wir uns mit Freuden dir hingeben. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns hilfst, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du jedem Einzelnen hilfst, immer mehr deinen heiligen Willen zu erkennen und auch in der Wahrheit geheiligt zu werden. Wie du, Herr Jesus, es auch vom Vater erbeten hast, so möchten wir es auch heute von dir erbitten, dass wir geheiligt werden dürfen in deinem Wort, in deiner Wahrheit. Dafür danken wir dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du uns beistehen möchtest und dass du uns weiterbringen möchtest auf dein ewiges Ziel hin, zu deiner ewigen Herrlichkeit. Amen.